Herzlich willkommen zum Praxis-Check-up, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch heute im Mikrofon sind Tina Jung. Hallo Tina.
Hi.
Und mein Name ist Astrid Kirchauer. Wir sind die Hosts von diesem Podcast und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Heute sprechen wir über ein ganz aktuelles Thema, und zwar ein Thema, das Zahnarztpraxisinhaberinnen und Inhaber sehr betrifft in der heutigen Zeit. Die große Frage, die wir heute aufwerfen oder diskutieren mit der Tina, sind, warum reicht der Kollektivvertrag oft nicht aus für eine faire Bezahlung? Wie kann eine Zahnarztpraxis wettbewerbsfähige Gehaltsstrukturen schaffen und welche Rolle spielt dabei die Mitarbeiterbindung? Also Themen, die den Zahnarzt, die Zahnärztin heute also sehr betrifft. Ja. Und darüber tauschen wir uns heute aus mit unserem Co-Hoster Tina Jung. Tina, steigen wir gleich ein in dieses Thema. Warum ist eine faire Bezahlung für Zahnarztpraxen ein so wichtiges Thema aus deiner Beratungspraxis?
Ja, also ich glaube, es liegt auf der Hand. Das ist ja in allen Bereichen aktuell ein extrem akutes Thema, dass wir einen Personalmangel haben, einen Fachkräftemangel, und wir es einfach in den Zahnarztpraxen extrem sehen. Ja, das ist einfach, ich sage jetzt mal, von Monat zu Monat brisanter wird. Wir sehen es in der Personalverrechnung, durch die Abmeldung, durch die Anmeldung, und wir sehen es aber natürlich auch durch die Gehaltsentwicklung oder eben auch durch die Ausgaben für Headhunter-Kosten. Also es sind so ein paar Dinge, die da einfach immer brisanter werden und wo man einfach merkt, das Thema wird immer wichtiger. Ja, warum ist es wichtig? Ich meine, es ist ganz logisch. Trotzdem, auch wenn wir darüber sprechen, wie gut es uns bei der Arbeit geht und dass wir uns selbst verwirklichen wollen und dass es Spaß machen soll, ist trotzdem die Basis für allem trotzdem, dass wir unseren Lebensunterhalt damit bezahlen können, und dementsprechend ist immer noch für die Zufriedenheit und für die Bindung von Mitarbeitern das Gehalt eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Ja. Und genau, vor allem eben in der Zahnmedizin mit dem Fachkräftemangel.
Ja. Jetzt ist es ja in der Praxis so bei uns Steuerberatern, dass sich viele Mandanten, viele Praxisinhaber nach wie vor am Kollektivvertrag orientieren. Ist das noch zeitgemäß aus deiner Sicht?
Ja, es ist natürlich notwendig. Also es ist ja nicht so, dass man sich das aussuchen kann. Aber ich habe immer das Gefühl, dass der Kollektivvertrag so als, das ist so und das zahle ich, aber es reicht einfach nicht mehr aus, sich nur am Kollektivvertrag zu orientieren, weil wir das einfach wirklich sehen, auch wenn wir unsere Gehaltsbenchmarks anschauen, dass einfach, oder wenn wir Praxen anschauen, die gut funktionieren, die eine geringe Fluktuation haben, die aber eben zeitgleich auch einen schönen Gewinn haben. Ja, dass das nicht die sind, die auf Kollektivvertrag zahlen, sondern auf jeden Fall darüber hinaus. Ja, da gibt es verschiedene Benchmarks in den verschiedenen Berufsgruppen, aber das eine ist quasi im Wettbewerb mit anderen Zahnärzten, ne, dass ich mir anschaue, was zahlen andere. Aber das andere ist eben auch, und ich finde, darauf wird zu wenig Wert gelegt, dass man sich wirklich mal über die Branche hinaus die Gehälter anschaut und sich einfach überlegt, okay, was würde ich jetzt, wenn ich nicht ausgebildet bin im Handel, in der Gastronomie verdienen, ja. Und das kann man ja eigentlich super gut heutzutage über verschiedene Online-Portale, wo eben die Gehälter auch sehr, sehr transparent abgefragt werden. Also wie ich die Recherche dafür gemacht habe, war ich etwas schockiert, nie detailliert. Aber ich meine, es ist, wie es ist. Und letztendlich ist es so, dass laut Online-Recherche eben das Einstiegsgehalt für im Handel bei 2200 Euro brutto im Monat liegt. Wenn ich mir jetzt die Bruttogehälter im Durchschnitt von zahnärztlichen Assistentinnen anschaue, bin ich bei 2250. Mhm. Also man sieht einfach, der Unterschied ist ehrlicherweise zu gering. Und die Frage ist dann einfach, man muss sich wirklich die Frage stellen, wenn ich die Mitarbeiterin bin, was würde ich dann machen? Ja? Und ich glaube einfach, dass da der Unterschied größer sein muss im Vergleich zu einer, ich sage jetzt, nicht qualifizierten Tätigkeit sozusagen.
Mhm. Also der Blick über den Tellerrand ist nie fehl am Platz. Wie kannst du jetzt, was kannst du einem Praxisinhaber mit auf den Weg geben? Wie kann er sicherstellen, dass eine faire und transparente Gehaltsstruktur vorherrscht in seiner Praxis?
Ja, ich glaube, das Erste ist ja mal, dass man eine Bestandsaufnahme macht. Weil grundsätzlich würde wahrscheinlich jeder sagen, ja, ich zahle ja eh fair. Oder es ist ja eh in Ordnung. Weil sonst würde man es ja nicht so machen. Also ist ja keiner irgendwie, ne? Aber es geht oft einfach so um die Differenzen auch unter den Mitarbeitern. Also im Sinne von, welche Unterschiede gibt es bei den Gehältern, bei den Mitarbeitern, und dass man da einfach mal ganz einfach, ich sage jetzt mal, ein eigenes eigene Gehaltsbänder entwickelt für die verschiedenen Berufsgruppen, nach Berufsjahren, nach Gehalt, nach Stunden, dann wirklich das Brutto auf die Stunde runterrechnet, und das dann eben schaut, gibt es überhaupt bei mir ganz klare Gehaltsbänder oder ist es eigentlich, ich sage jetzt, nicht fair oder nicht einheitlich gelöst. Was man immer wieder sieht, dass es einfach eine Abweichung gibt zwischen Teilzeit und Vollzeit, dass Teilzeit im Vergleich, wenn man es auf Vollzeit rechnet, eher mehr verdienen als die Vollzeitmitarbeiter. Und was man auch immer wieder sieht, ist, dass neue Mitarbeiter, die halt besser verhandelt haben, möglicherweise besser eingestiegen sind und man die älteren Mitarbeiter oder die länger bestehenden Mitarbeiter nicht dementsprechend heraufgesetzt hat. Ich glaube, früher war das nicht so ein Thema, aber wie gesagt, es wird immer transparenter. Entweder die Mitarbeiter reden untereinander oder Kununu und Co. macht es für einen, weil da ist es dann ganz transparent sozusagen, teilweise echt sogar auf Arbeitgeberebene, dass man sieht, was sind die Gehaltsbänder, wie die Mitarbeiter es eingeben. Und ich meine, das ist einfach was, wenn man weiß, dass trotzdem ohne Personal in der Praxis nichts läuft, ja, ist einfach so, dann sollte man das eben priorisieren und sich das einmal anschauen und da einfach auch die Hebel in Bewegung setzen.
Ja, apropos Hebel, was für konkrete Maßnahmen kann jetzt der Praxisinhaber ergreifen, um diese wettbewerbsfähige Gehaltsstruktur zu schaffen?
Also wie gesagt, einfach mal die Basis schaffen und oft, also diese Tabelle, von der ich eben gesprochen habe, diese Gehaltsbänder, da sieht man eigentlich schon eigentlich sehr schnell, was sind die Hebel, die man tun müsste, weil man sieht, gibt es einfach, ich sage jetzt mal, was, wo einem selbst auffällt, okay, das passt nicht zusammen, wenn ich es auf die Stunde oder aufs Vollzeit hoch runterrechne, hat der ein oder andere zu wenig im Vergleich zum anderen, ja, also da muss man wirklich diese Gehaltsbänder, ich sage jetzt mal quantitativ und qualitativ wirklich gut sich anschauen, was machen die Leute, welche Verantwortung haben die, und eben, was sind die quantitativen Merkmale dahinter mit Berufsjahren, mit Stunden und mit Gehalt. Und da schon mal die ersten Ableitungen, dass man wirklich sagt, man hat faire, transparente Gehaltsbänder und in der Regel stuft man dann einige Mitarbeiter eben hoch, damit man wirklich einheitliche Gehaltsbänder hat. Ja? Das andere ist natürlich, sich diese Gehaltsbänder auch immer wieder im jährlichen Zyklus, würde ich jetzt mal sagen, anzuschauen, zu verändern oder eben die verschiedenen Mitarbeiter untereinander anzupassen und sich im Vergleich dazu eben auch wieder branchenübliche Benchmarks anzuschauen. Also wirklich zu schauen, was verdient eine zahnärztliche Assistenz im Durchschnitt in Wien, ja, oder eine Prophylaxe-Assistenz, was sind da die durchschnittlichen erfolgsabhängigen Prämien und so weiter, dass man da einfach, man weiß einfach nicht, was der Mitarbeiter irgendwie am Abend tut und ob er sich vielleicht doch mal das ein oder andere anschaut oder vom Headhunter angerufen wird, ist bei Zahnärzten jetzt eben auch schon, auch bei Ärzten, sehr üblich geworden. Und ich glaube, dann sollte man einfach dafür gerüstet sein, dass man weiß, okay, Leute gehen, keine Frage, das ist, glaube ich, überall ganz normal, und man soll Reisende auch nicht aufhalten, wenn jemand gehen will, dann soll er gehen, aber wenn man Dinge tun kann, um denjenigen zu halten, damit das Gehaltsthema eben nicht das Ausschlusskriterium ist, dass dann jemand geht, dann finde ich, sollte man sich das eben einmal genau anschauen.
Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass viele Praxisinhaber und Inhaberinnen davor zurückschrecken, Gehaltserhöhungen auszusprechen oder zu gewähren, weil sie eben diese Kostenexplosion fürchten. Ja? Aber ist es nicht auch teurer, wenn ein Mitarbeiter kündigt und wenn du den ganzen Kollegen verlierst in dem Sinn?
Ja, das ist ganz spannend. Das habe ich mir jetzt eben mal angeschaut, was kosten Fluktuationen, weil man immer drüber spricht, Abgänge sind so teuer und was kostet es denn wirklich? Ich meine, man müsste sich individuell natürlich anschauen, ja, aber natürlich gibt es da Studien, die sagen, dass eine Fluktuation oder ein Abgang von einem Mitarbeiter ca. 90-150% des Jahresgehalts des verlorenen Mitarbeiters kosten. Was heißt das? Also wenn jetzt eine Mitarbeiterin ein Gehalt von 2.250 Euro pro Monat hat, das eben hochgerechnet auf ein Jahr, und ich sage jetzt mal im Durchschnitt zwischen den 90-150%, dass wir uns einfach einordnen, dann sind es fast 40.000 Euro, die uns das eben kostet. Ja? Eben durch Kosten wie Recruiting, Einarbeitung, Ausfallzeiten und Produktivitätsverlust. wie gesagt, kann im Fall niedriger, höher sein, aber wir wissen auf jeden Fall, es ist zu teuer, dass man sich damit nicht beschäftigen sollte. Ja? Vielleicht noch, da wollte ich vorhin noch mal kurz aufgreifen, also das eine ist diese Gehaltsbänder, die man sich eben anschauen sollte, und dann gibt es ja einfach viele Dinge darüber hinaus. Ja? Also zum Beispiel, wir reden ja immer drüber, über die Gehaltserhöhungen. Wir hatten ja auch schon mal einen Podcast zu, wo wir über die Benefits gesprochen haben. Vielleicht da auch wirklich nochmal reinhören. Wir würden es in die Shownotes geben, welche Podcast-Folge das war. Weil ich finde, das wird auch noch viel zu wenig berücksichtigt, was man damit eigentlich an Netto-Vorteil, nämlich dem Mitarbeiter Gutes tun kann. Weil das Thema ist ja immer, wenn wir über Gehaltserhöhungen sprechen, dass wir einfach die extrem hohen Lohnnebenkosten für den Arbeitgeber haben. Ne? Und eigentlich netto jetzt gar nicht so viel für den Mitarbeiter eben übrig bleibt. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel die Essenszuschüsse sich anschaut, die ja bis zu 8 € am Tag möglich sind, ja, und wenn man jetzt sagt, man hat wirklich 5 Arbeitstage die Woche, man gibt auch wirklich 8 € am Tag, man muss das ja nicht tun als Arbeitgeber, aber man gibt das eben in Form von Gutschein beispielsweise, dann sind das ein Netto-Benefit pro Jahr von knapp 1.700 €, schon Urlaub und Krankheit und so weiter berücksichtigt. Ohne zusätzliche Lohnnebenkosten. Das heißt, dem Mitarbeiter bringt es 1.700 € und dem Arbeitgeber kostet es 1.700 €. Und ich finde, das sollte man sich auf jeden Fall überlegen, gerade wenn man hier schaut, dass man ein bisschen quasi wieder nach oben kommt im Ranking. Ja?
Ja, das ist ein wertvoller Tipp, Tina. Also nutzen Sie das ganze steuerliche Pouvoir, um sozusagen mehr Netto zu schaffen Ihren Mitarbeitern. Also da haben wir vielfältige Möglichkeiten. Also Tina, du hast uns wertvolle Einblicke gegeben. Danke dafür an dieser Stelle. Ich glaube, damit steht und fällt der Praxiserfolg jeder Praxis. Was ist der wichtigste Tipp, den du für eine Praxisinhaberin hast?
Ja, also der wichtigste Tipp ist, glaube ich, und da spreche ich jetzt eher als Unternehmerin und auch Beraterin, man hat ja oft irgendwie auch das Gefühl, dass das Ganze einen dann so ein bisschen überrollt, ne? Weil es ist ja so, letztendlich, wenn wir sagen, wir erhöhen, also angenommen, es kommt bei den Gehaltsbändern raus, wir erhöhen um 400 € brutto 3 Mitarbeiter als Beispiel und wir rechnen mit den durchschnittlichen Lohnnebenkosten von 30%, dann kostet uns das pro Jahr mehr knapp 22.000 €. Das ist natürlich viel Geld. Und wenn man sich das ausrechnen lässt vom Personalverrechner, dann ist es im ersten Augenblick total erschreckend. Und das verstehe ich total. Geht mir nicht anders. Ja? Aber ich glaube, man muss einfach da einen Schritt zurückgehen und wirklich überlegen, okay, was sind quasi meine Opportunitätskosten? Habe ich wirklich das Risiko, dass jemand gerade in der nächsten Zeit geht aufgrund dessen? Ja? Und dann immer wieder diese, ich sage jetzt mal, knapp 40.000 € im Kopf zu haben, zu sagen, ich kann es zwar nicht messen, was es wirklich ist, aber es kostet mich definitiv viel Geld, wenn ich nicht gleich wieder jemanden super finde. Ja? Wenn ich eine Pipeline habe mit 5 besseren Kandidaten, dann sieht es anders aus, aber ich kenne keine Praxis, die aktuell in der Situation ist. Ja? Und dann einfach auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt sage, ich gebe diese 22.000 € wirklich zusätzlich aus im Jahr, dann zu überlegen, wie kann ich es einfach wieder gut über welche Hebel reinarbeiten. Ne? Und da gibt es einfach verschiedene Hebel. Ich muss natürlich meine Preiskalkulation gut kennen, aber eine moderate Preisanpassung, ich sage jetzt mal von 2-3% pro Jahr oder halt eben Index angepasst, ist auf jeden Fall immer der richtige Weg, weil ich meine, das ist überall so, dass man Index angepasste Preisanpassung hat. Viele Ärzte machen es eben nicht. Dann natürlich das Abrechnungsthema wirklich einfach nochmal anschauen, das Mahnwesen nochmal anschauen. Da liegt oft viel Geld verborgen. Man sagt, wenn man das vielleicht pro Jahr anschaut, vielleicht wiegen sich die Kosten und Kosten-Nutzen da eben eigentlich eh wieder ab. Und dann, was wir eben im Controlling immer wieder sehen, wirklich nochmal die Terminplanung überdenken. Wie ist überhaupt meine Auslastung? Kann ich es vielleicht schaffen im ärztlichen als auch im Prophylaxebereich durch Auslastungsbooster, das heißt bessere Raum, bessere Zeiteinteilung, besseres Erinnerungs- wie Management quasi von den Patienten da einen höheren Umsatz zu generieren und dementsprechend wirtschaftlich vielleicht besser sogar dazustehen als vorher. Das vielleicht nochmal als letzter Tipp.
Ja, allein dieser Tipp hat wieder gezeigt, wie vielschichtig das ganze Thema Controlling ist und an wie viel Rädchen man drehen kann. Und wenn jeder Unterstützung braucht, durch einen objektiven Berater, also gerne, ihr habt unseren Kontakt in den Shownotes, wendet euch an die Tina, die da dieses ganze Instrumentarium sehr gut versteht und in ihrer beruflichen Beratungspraxis, glaube ich, tagtäglich auf dem Tisch hat. Also vielen Dank für das super spannende Thema. Das Thema Mitarbeiter ist natürlich etwas, das uns alltäglich begleitet und auch begleiten wird. Die Pipeline wird sich in absehbarer Zeit jetzt leider nicht füllen.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Und, aber bis sie sich wieder füllt, coachen wir euch sehr gerne, wenn ihr da Unterstützung braucht und geben euch auch gerne einen Branchenüberblick, um auch von den wertvollen Erfahrungen eurer Berufskollegen euch profitieren zu lassen. Vielen Dank, Tina. Ja, wir freuen uns schon jetzt schon auf das nächste spannende Thema aus deinem beruflichen Alltag und bleibt mir noch zu sagen, bis aufs nächste Mal. Baba.
Danke.